Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadamman Munira Chasa Sonanto Sagamokadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Jetzt gerade hochgekommen. Wir sind auf unserer Reise beim zweiten Pfadglied, also eigentlich noch gar nicht weit kommen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die anderen Pfadglieder ja auch schon entfaltet und haben vor allem das erste Pfadglied sehr ausführlich besprochen, sodass wir wirklich eine total gute Ausgangsbasis haben und Orientierung haben. Ja, und so sind wir jetzt beim zweiten Pfadglied, auch heute noch, damit beschäftigte rechte Einstellung, rechte Ausrichtung, könnte man auch sagen, rechte Gesinnung. Und noch ein Begriff, der hier rein gehört und reinpasst, rechte Absicht. Unsere Absichten machen das Karma. Mit was für einer Absicht folge ich meinen Gedanken? Mit was für einer Absicht führe ich meine Rede? Mit was für einer Absicht handle ich? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da immer wieder genau hinschauen und wirklich ehrlich zu uns sind. Weil wenn wir uns da was vormachen, tun wir uns damit ja nichts Gutes. Bei den 10 Vollkommenheiten einer Aufzählung, die wieder andere Aspekte, andere Qualitäten erwähnt, die auf dem Weg zu entfalten sind, da ist eine der Qualitäten ist Wahrhaftigkeit. Und da wurde vom Buddha gesagt, Wahrhaftigkeit ist die einzige Qualität, die unverrückbar ist, da wo man nicht rummachen kann. Das muss da sein. Wir müssen ehrlich zu uns selber sein. Weil wenn Wahrhaftigkeit nicht da ist, dann kann das sein, dass wir uns immer wieder in die Irre führen. Und ich denke, wir haben alle so eine innere Stimme, die schon sehr, sehr genau weiß, was wir da machen oder wie wir da sprechen oder was wir da denken. Da ist schon so eine innere Instanz da und vielleicht auch an der Stelle immer wieder auch zu üben, unser Herz zu spüren. Wenn die Absicht darauf ausgerichtet ist, unser Ich-Gebäude wieder zu festigen, die Trennung wieder zu manifestieren, uns wieder zu separieren, dann wird wahrscheinlich das Herz eher ein bisschen enger werden oder ein bisschen bedrückter sich anfühlen. Wenn unsere Absicht darin besteht, tatsächlich offen und weit zu werden, uns zu verbinden, ja, wohlwollend unterwegs zu sein, die Brahma-Viharas zu entfalten, die Verbundenheit allen Seins zu erleben, dann wird wahrscheinlich das Resultat sein, dass das Herz weit wird, dass es leichter wird, dass es sich öffnet. Meistens ist es so. Nicht immer, aber meistens ist es so. Darum ist es ganz, ganz wichtig, auf unserem Weg, auf unserem Herzensweg, immer wieder auch zu üben, unser Herz zu spüren. Der Kopf, der kann uns oft sehr, sehr viel erzählen. Der Kopf ist ein Zauberkünstler. Der kann uns ein X für U vormachen. Und kann uns vielleicht vermitteln, dass wir jetzt ja, ganz klar auf dem selbstlosen Weg sind und dann vielleicht gar nicht so genau mitbekommen, wie sich doch das Ich wieder durchs Hintertürchen einschleicht. So ein bisschen so in die Richtung, schau, wie selbstlos ich bin. Also auch manchmal auch in Helferberufen zu finden, was natürlich was ganz Wunderbares ist, wenn man in einem Helferberuf tätig sein kann, wenn dann auch noch die rechte Gesinnung da ist und wenn die rechte Einstellung da ist, rechte Absicht da ist. Aber ein Helferberuf hat manchmal auch die Falle, dass wir uns um das Leid der anderen kümmern und weil wir vielleicht das eigene nicht so gern anschauen wollen. Also ich kümmere mich um die anderen, dann muss ich bei mir selber nicht hinschauen. Also es ist natürlich eine ganz vertrackte, ganz versteckte Ich-Bezogenheit. Ich muss mich mit meinem eigenen Leid, will ich mich nicht auseinandersetzen. Und jetzt kümmere ich mich um die anderen. Kann eine Art Flucht sein. Ganz, ganz verzwickt zu erkennen. Oder ich kümmere mich um die anderen, weil die anderen brauchen die Hilfe. Ich bin derjenige, der die Hilfe geben kann, der Helfer ist. Und die anderen sind die Hilfe brauchen. Also man geht so ein bisschen in eine so hierarchische Position rein. Oder, was auch in Helferberuf manchmal ist, wenn ich anderen helfe, habe ich die Kontrolle. Ja, das ist ja auch so dieses Kümmern, sich um alles kümmern. Ja, das kennen wir alle auch, dass man so diesen Kümmerer, den wir auch in uns tragen. Und das hat viel auch mit Kontrolle haben zu tun. Ja, und da immer wieder genau hinschauen, wird mein Herz weiter oder wird es enger? Da haben wir eine Instanz, die ein bisschen ehrlicher ist, wo wir es besser spüren können. Weil sonst kann es oft sein, dass man zwar vielleicht erst einmal mit den besten Absichten gestartet ist, aber dann so eben in diese Fallen reintappt, dass irgendwann dann vielleicht Burnout kommt oder es zu viel wird, weil wir ganz einfach nicht mehr mit uns selbst verbunden sind, nicht mehr mit uns selbst in Kontakt sind. Ganz bekannt bei Abhängigkeitsthemen, bei Suchtthematiken, wo dann eben die Co-Abhängigkeiten auch da sind. Und auch da spreche ich aus eigener Erfahrung. Mein Vater war Alkoholiker und ja, ich konnte es als Kind natürlich alles schon miterleben. Auf der einen Seite war es, wie es manchmal bei Alkoholikern ist, der wunderbarste Mensch, den man sich vorstellen kann. Tolerant, offen, gebefreudig, liebevoll, also für die damalige Zeit ganz ungewöhnlich auch. Wir hatten ganz intensiven Kontakt auch mit unserem Vater, also so Austausch von Zärtlichkeiten, was für die damalige Generation vollkommen unüblich war. Und gleichzeitig aber so was Labiles eben. Er war mit 17 Jahren im Krieg gewesen und natürlich kann man sich ja vorstellen, traumatisiert, wahrscheinlich hochtraumatisiert, dann zurückgekommen. Ja, und dann kommt man zurück und soll wieder funktionieren. Soll Familie gründen, ist ja das, was ansteht, Familie gründen, Haus bauen und alles, Geschäft aufbauen und gutes Mitglied der Gesellschaft sein. Und dieser Teil, der da an Trauma da ist, der durfte ja gar nicht sein. es war ganz einfach zu schlimm und man wusste damals auch gar nichts von Trauma, weil wusste man ja überhaupt nichts. Und da wurde halt viel verdrängt und viel in den Wiederaufbau auch gesteckt an Energie. Jetzt halt nicht zurückschauen, sondern vorwärts schauen. Das war auch, diese Verdrängungsenergie war auch mit der Grund, warum dieses Wirtschaftswunder auch so gekommen ist, warum in Deutschland das so schnell aufwärts gegangen ist. Ja, und da, ich denke, auch wir Kinder hat eine gewisse Co-Abhängigkeit. Ja, wann kommt der Papa heim? Oder dann, wenn man geschickt wurde, einen Papa vom Frühschoppen heimzuholen und solche Sachen. Aber vor allem meine Mutter war in einer Co-Abhängigkeit und es war damals überhaupt nicht im Bewusstsein, dass es sowas gibt wie Co-Abhängigkeit. Und wo mein Vater dann mit 49 Jahren gestorben ist, und wo man auf der einen Seite natürlich war es furchtbar, schon so in so frühen Jahren zu sterben und mit dieser Krankheit auch zu sterben zu müssen. Auch. Auf der anderen Seite war aber auch so ein Gedanke da, ja, jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher. Aber es wurde nicht einfacher, sondern meine Mutter ist in ein totales Loch gefallen, weil sie eben das nicht gelernt hatte. War selber traumatisiert, die war selber Flüchtling, Sudetenland-Flüchtling, also furchtbar auch alles. Also möchte ich auch gar nicht so detailliert darauf eingehen. Und dann war es natürlich naheliegend, sich da sehr auf meinen Vater auszurichten, alles dafür zu tun, dass der jetzt nicht in die Wirtschaft gehen muss, dass der heimkommen kann. Naja. Es hat dann eine gewisse Zeit gedauert, bis sie aus dem Loch rausgekommen ist, bis sie auch wieder mit sich selber in Kontakt gekommen ist. Sie hat es verlernt gehabt. Sie hat verlernt gehabt, mit sich selber auch in Kontakt zu sein. Und dann war das natürlich ein großer Verlust und ein großer Mangelzustand, ein großes Loch, das sich da nach dem Tod von meinem Vater aufgetan hat. Ja. Früher habe ich mir manchmal gedacht, warum war das so in meiner Kindheit, dass das so sein musste. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass ich sehr reich beschenkt wurde. Sowohl mit viel Liebe, sowohl vom Vater als auch von der Mutter, als auch mit den problematischen Themen. Wie gesagt, wenn man in einem Bereich seine Erfahrungen gemacht hat, hat man natürlich auch das Potenzial für Mitgefühl und Verständnis und hat vielleicht auch das ein oder andere auch entwickelt oder den ein oder anderen Schritt gemacht, der vielleicht für andere auch dann hilfreich sein kann. Ja, das ist wohl... Irgendwie bin ich da jetzt ein bisschen in ein anderes Thema, wollte ich eigentlich gar nicht für heute, aber es ist vielleicht auch ganz wichtig, so im Bezug auf die Absichten und immer wieder zu schauen, bin ich da auf der Flucht oder bin ich da oder bin ich bei mir, bin ich im Herzen drum, ist es so wichtig, immer wieder ins eigene Herz zu spüren. Das ist der Weg, wir dürfen auf dem Weg ins eigene Herz kommen. Da, wo all das Glück und all das, die wunderschönen Zustände zu finden sind, nach denen wir ja alle so große Sehnsucht haben. Und sich da in Bezug auf unsere Absichten immer wieder auch klar machen, das sind die Tendenzen, mit denen wir Karma machen. Und da haben wir es wieder einmal relativ einfach. Sind meine Absichten heilsam oder unheilsam? Also diese zwei Möglichkeiten haben wir ja nur. Es gibt ja gar nicht mehr Möglichkeiten. Unheilsam bedeutet immer, ich bezogen. Heilsam bedeutet immer, die Ich-Bezogenheit loszulassen. Selbstlosigkeit. Wobei, wie gesagt, Selbstlosigkeit, selbstlos zu sein, aufpassen. Dass da nicht so irgendeine falsche Struktur reinkommt. Ja, bei der rechten Gesinnung haben wir jetzt schon über einiges gesprochen. Wir haben die Brahma-Viharas als Grundlage genommen, als Basis für die rechte Gesinnung. Ich denke, das ist auch sehr, sehr geeignet, dass man die Brahma-Viharas dafür auch hernehmen können für eine wohlwollende Gesinnung, eine verbindende Gesinnung, mit Gefühl, mit Freude. Liebe ist ja auch total verbindend. Ja, aber mit Gefühl, mit Freude, Freude haben wir gesprochen, über Liebe haben wir auch etwas schon gesprochen. Wir haben es vor allem auch immer wieder geübt in der liebenden Güte-Meditation, auch mit dem Metascan und mit anderen in den Hineinführungen am Morgen durch den Körper durchgehen, ist immer wieder die Metta-Kraft, haben wir geübt. Und wir werden sicher noch mehr darüber sprechen, aber heute möchte ich vor allem noch zu der vierten von den vier höchsten Emotionen kommen, die manchmal auch als die höchste der vier Emotionen bezeichnet wird, Upekka, der Gleichmut, die Gelassenheit. Und das ist eine Qualität oder eine Kraft oder ein Gefühl, eine Emotion, die gar nicht so einfach zu verstehen ist oder zugänglich ist. Also wir haben da vielleicht schon davon gehört und wir haben vielleicht auch da einen gewissen Wunsch damit auch, gelassener zu sein. Wer möchte nicht gelassener sein? Es ist ja klar, jeder möchte gelassener sein, souveräner auch vielleicht ein bisschen zu sein, ein bisschen lockerer sein, das ist ja alles auch in dem Bereich drin. Und ich habe für mich einmal so einen Begriff gewählt, der vielleicht ein bisschen mehr das ausdrückt, was da gemeint ist. Gleichmut, ja, Mut zur Gleichheit vielleicht, aber hört sich ein bisschen technisch an, ein bisschen kühl auch an, finde ich. Und ich habe für mich da den Begriff annehmende Gelassenheit gefunden und fand den für mich ganz stimmig. Annehmende Gelassenheit, da sind Qualitäten enthalten. Das Gelassenheit, das ist dieses Loslassen, das ist ja wirklich Loslassen, immer wieder fließen lassen. Und annehmen hatte ich jetzt gestern Abend und heute auch schon eingeleitet und vielleicht noch ein paar Worte zum Annehmen selbst. Annehmen ist die Gegenkraft zum Widerstand, zum Weghaben wollen. Und ich habe das nicht sofort auch verstanden, dass das ganz eine wichtige Qualität auf dem spirituellen Weg ist. Eigentlich genauso wichtig wie das Loslassen. Ich hatte immer gehört von Ayakema, die hat immer davon gesprochen, der spirituelle Weg ist ein Weg des Loslassens. Ja, und, ja, klar, ist ja klar. Loslassen, loslassen, loslassen. Alles loslassen von meinen Identifikationen, von meinen Anhaftungen. Und dann bleibt es übrig, was eben letztendliche Glückseligkeit ist. Ja. So, es stimmt ja auch. Und gleichzeitig habe ich dann festgestellt, bei mir ist etwas da, wo es gar nicht so sehr ums Loslassen geht. Bei mir sind oft Tendenzen da, wo ich Widerstand habe und Ablehnung habe. Und klar kann ich sagen, Widerstand loslassen, Ablehnung loslassen. Aber ich habe gemerkt, dass so dieses Nicht-Haben-Wollen, dass da die Qualität eigentlich, die dem entgegenwirkt, das Annehmen ist. Zum Beispiel spricht der Buddha vom Daseinstrieb, einer der ganz großen Triebe. Ich möchte unbedingt mit aller Kraft da sein. Ja, ich tue alles dafür, ja, mit dem Anhaften, mit dem Stabilmachen, mit jedem Gedanken. Ich denke, also bin ich, ich mache, also bin ich, ich will da sein. Ja, dieser Daseinstrieb. Ja, den wir auch sehr, sehr gut in so einem Retreat vor allem erkennen können. Und dann spricht der Buddha aber auch von einem Nicht-Daseinstrieb. Und ich habe für mich festgestellt, das wechselt so immer wieder ab, dieser Daseinstrieb und Nicht-Daseinstrieb. Oft bin ich sogar mehr mit dem Nicht-Dasein-Wollen beschäftigt, nicht wirklich hier sein zu wollen beschäftigt. Also, nicht, also wenn gerade die Dinge natürlich schief laufen oder nicht gut laufen, ich möchte nicht da sein, ich möchte es hinter mir haben. Also ich möchte verschwinden. Ja. So, ich denke, das ist für die meisten auch nicht unbekannt. Dieses, ich möchte es nicht mehr haben oder soll nicht da sein oder ich möchte es hinter mir haben oder wenn es ganz extrem wird, ich möchte gar nicht mehr da sein. Ja. Also auch sowas, gerade in der Jugend ist das manchmal sehr stark vorhanden. Man kommt so ins Erwachsenen, Pubertät, Erwachsenenalter, man ist voll ziemlich orientierungslos, weiß nicht, wie man sich verhalten soll und möchte schon erwachsener sein, wie man eigentlich ist. Und dann das andere Geschlecht wird interessant, man weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Die ersten Enttäuschungen, und. Ja. Und da ist es nicht so selten, dass man ganz einfach die Nase voll hat, nicht mehr da sein will. Und das habe ich dann für mich so festgestellt, dass diese Tendenz auch immer wieder in meinem Leben da war, also als Jugendlicher stark auch. Ja. Und natürlich auch bei Suchterkrankungen ist ja auch eine ganz starke Tendenz auch da, nicht nur ich will was haben, die Sucht befriedigen, was haben wollen, sondern mindestens ein genauso starker Trieb ist ja da, ich will weg sein. Alkoholismus, ich will da weg, klar. Ich habe es auch einmal Zeit, so, obwohl mein Vater ja ein abschreckendes Beispiel gewesen wäre, und trotzdem musste ich dann auch noch die Erfahrung machen, da auch immer wieder mal was zu trinken und okay, habe geraucht und was halt alles so dazu gehört, alles ausprobiert natürlich. Und oft war die Tendenz, so die unterschwellige Tendenz, ich will da weg. Es soll ein bisschen entspannter sein zumindest, ein bisschen lockerer sein, solche Tendenzen. Annehmende Gelassenheit, vielleicht auch ein ganz schönes Wort und eine schöne Qualität, wo beides dann so zusammenkommen kann und wo wir vielleicht auch mit dem Annehmen nochmal unser Leben auch nochmal neu bejahen können, nochmal neu gestalten können, nochmal neu umarmen können. Habe ich ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass das Leben ja auch ein ganz großes Geschenk ist, wo wir ganz, ganz viele wichtige und wunderbare Erfahrungen machen können, die uns wachsen lassen und wo wir heiler werden können und wo wir verstehen können und wo wir uns neu ausrichten können und wieder uns auf den Weg machen können, wieder heil zu werden. Ja. Und das Leben schenkt uns ja jeden Tag unzählige Möglichkeiten, um heil zu werden. Ja. Also eigentlich von morgens bis abends haben wir unendlich viele Möglichkeiten, Dinge zu entfalten, um heiler zu werden. Wir können auf der einen Seite heilsame Dinge entfalten, zum Beispiel Brahma-Viharas, die Selbstlosigkeit entfalten. Und wir können auf der anderen Seite natürlich auch Dinge überwinden, Schwierigkeiten überwinden. Beides steht uns ja offen. Und für beides schenkt uns das Leben jeden Tag viele, viele Möglichkeiten. Wir haben hier gerade viele Möglichkeiten, unser Herz zu öffnen und unser Herz berühren zu lassen und von der Schönheit uns verzaubern zu lassen. Also das ist ja ein unglaubliches Geschenk, was wir hier erleben können, wo die Brahma-Viharas ja zur Entfaltung kommen können, die Schönheit des Herzens auch zur Entfaltung kommen kann. Aber wir werden hier in so einem Retreat auch andere Dinge erleben. Also es wird nicht nur eitel Sonnenschein sein. Also, oder hat hier jemand nur ein bisschen eitel Sonnenschein? Also was ich so spüre und was ich so in den Gesprächen mitbekommen habe, und ich denke, das muss man ja kein großer Prophet sein, braucht man ja bloß von sich auf andere auch zu schließen. Wir haben in so einem Retreat natürlich auch Herausforderungen, die uns das Leben schenkt und wo wir wachsen können. Ja, wir haben auch Dukkha in so einem Kurs, klar. Das Leben schenkt uns Dukkha, dass wir es auf der einen Seite uns vielleicht ein bisschen besser noch ausrichten können und auf der anderen Seite, dass wir Dinge auflösen können, dass wir heilen können. Ja. Wir denken immer, ja, den seinen, wer uns am liebsten, den seinen gibt es daher im Schlaf, dass wir alles so nebenbei erledigen können. Es passiert hier auch, dass viel geträumt wird, dass viel verarbeitet wird auch. Klar, es ist sehr intensive Zeit hier. Und wir können nicht alles im Alltag verarbeiten und dann findet vieles auch im Schlaf statt. Das ist auch gut so, an so einem heiligen, kraftvollen Ort. Da findet viel Heilung auch statt. Aber einiges müssen wir natürlich auch tagüber erledigen. Und da sind wir immer wieder auch gefordert und da tappen wir immer wieder auch in alte Fallen rein und kommen in alte Gedankenmuster rein, die nicht mit heilsamer Gesinnung bezeichnet werden können, sondern da, wo wir nicht gelassen sind. Da, wo wir von diesen 8 weltlichen Winden wieder hin und her geworfen werden. Der Buddha hat uns eine Erklärung gegeben, wo er die 8 weltlichen Dhammas oder die 8 weltlichen Winde erklärt hat und wo er sagt, ja, denen sind wir eigentlich, wenn wir nicht geübt sind oder wenn wir nicht diese Brahma-Viharas und vor allem die Gelassenheit entfaltet haben, dann werden wir von diesen Winden immer wieder hin und her geworfen. Ja. Und diese Winde sind Lob und Tadel, Anerkennung und Verachtung, Gewinn und Verlust und Glück und Unglück. Ja. Und 4 von denen hätte man natürlich gern, Angenehmes will ich haben, 4 von denen möchte ich natürlich nicht haben, möchte ich loshaben. Also wir sind da wieder in Reagieren drin. Möchte ich haben, möchte ich nicht haben. Ja. So das, was ich auch schon darüber gesprochen habe beim Metascan, wo ich gesagt habe, da lernen wir systematisch und automatisch diese Kunst des Nicht-Reagierens. Ja. Also wir brauchen dieses Training auch, aber wir können natürlich auch sonst auch üben und trainieren und uns immer wieder dann auch bewusst machen, oh, jetzt bin ich wieder da in die Falle getappt, jetzt bin ich wieder, ja, wenn's gut gelaufen ist, wenn ich Lob kriege und ah, das tut gut und bei Kritik oder Tadel oder heute ist nicht so gut gelaufen oder der Kurs, das könnte man doch auch noch ein bisschen anders arrangieren, warum ist das nicht so und so und so und dann kriegt man das so mit und dann okay. Und dann so in einer inneren Gelassenheit zu bleiben und nicht zu reagieren, das ist eine hohe Kunst. Ja. Vielleicht da so ein paar Bilder, die mir auch geholfen haben, so mich der Upekka auch noch mehr anzunähern, dem Gleichmut noch mehr anzunähern. Also ich finde zum Beispiel die Jahreszeiten finde ich total schön und sehr aussagekräftig oder symbolisch auch zu verwenden für die Brahma-Viharas. Also irgendwann ist es mir mal so in den Kopf gekommen, der Frühling ist für mich, klar, das ist die Freude. Der Sommer ist für mich die Liebe. Der Herbst ist das Mitgefühl. Und der Winter, wenn alles so unter der Schneedecke ist, wenn alles so ruhig ist und so, das ist der Gleichmut, die Gelassenheit. Und dann stelle ich mir hier auch, so ist natürlich auch so naheliegend hier, mich daran zu erinnern, ich habe ja viele, viele Winter hier verbracht, wo manchmal monatelang Schneedecke da war. Einmal habe ich im Winter hier erlebt, als Anfang November hat es geschneit und das ist dann bis Mitte, Ende April, konnte man hier den Weg nicht raus und reinfahren. Es war zugeschneit, fast ein halbes Jahr. Also 2-3 Mal musste man aufs Dach hoch und das Dach abschaufeln. Und das ist natürlich auf der einen Seite auch viel Arbeit im Winter, aber gleichzeitig ist der Winter hier auch, wo eine tiefe Ruhe auch einkehrt. So, und dafür sind die Jahreszeiten ja eigentlich auch gedacht, dass wir im Winter wieder mehr zur Ruhe kommen, wieder mehr innehalten, ein bisschen runterkommen auch. Und hier dann die Vorstellung, draußen ist der Schnee und man sitzt unten in dem Essensraum, in dieser gemütlichen Stube. Und das ist wirklich so, es ist eine gemütliche Stube. Und gerade im Winter, wenn dann der Kachelofen eingeheizt ist, und dann sitzt man da in der gemütlichen Stube und draußen ist der Schnee und alles ist ruhig und still und friedlich. Keine Gäste sind da. Kein Gästebetrieb. Alles. Das ist so, für mich so Upeka irgendwie. Ich weiß nicht, könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? So, das ist so ein Bild, wo vielleicht so ein bisschen berühren kann. Oder ein Bild, das manchmal auch gegeben wird, ist so ein ruhiger Waldsee. So ein See im Wald, der total ruhig ist. Und wo am Abend, wird es so als Beispiel gegeben, wo am Abend so die Tiere kommen, alle Tiere kommen zu diesem Waldsee und trinken aus dem Waldsee. Und der See bleibt vollkommen unberührt und bleibt vollkommen still. Und obwohl verschiedenste Tiere, auch gefährliche Tiere, und trinken von dem Wasser dieses Sees, und der See bleibt total in seiner Ruhe. Buddha ist natürlich auch, Buddha ist Upeka. Buddha ist tiefe, tiefe, heitere Gelassenheit, tiefe Gelassenheit, warme, vielleicht kann man auch sagen, warme Gelassenheit. Manchmal wird so Gleichmut so ein bisschen mit was Kühlen verwechselt. Das ist nicht kühl. Das ist auch nicht lebensverneinend, Gleichmut. Wird manchmal verwechselt mit Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist der nahe Feind von Gleichmut. Gleichgültigkeit ist so, ich will mit dem nichts zu tun haben, es ist mir egal so. Oder ja, ist manchmal auch so, vielleicht so ein bisschen ein Rettungsanker, es ist mir egal, ich will mit nichts was zu tun haben. Und dann trennt man sich eigentlich ab mit der Gleichgültigkeit und will mit der Welt oder mit dem Umfeld nichts mehr zu tun haben. Das ist nicht verbindend, Gleichgültigkeit, das ist trennend. Gleichmut ist, wir lassen uns ein. Wir verbinden uns mit dem gegenwärtigen Moment, wir lassen uns ein. Auch noch zwei Worte, die mir so hochgekommen sind. Einlassen und sein lassen. Das ist auch Upeka. Sein lassen. Aus der tiefen Weisheit heraus soll man dem entgegenwirken, dass wir ständig irgendwas machen müssen, ständig irgendwie eingreifen müssen. Das ist ja so eine Tendenz, die wir alle haben. Und je schlimmer die Dinge werden, desto mehr Aktionismus findet statt und desto mehr versucht man einzugreifen und desto schädlicher ist es eigentlich. Momentan, wenn man so unsere Wälder so anschaut, wenn man das so hört, was da gerade so passiert mit unseren Wäldern. Ich habe vor kurzem einen Waldbericht gehört, da wurde gesagt, nur noch ein Fünftel des deutschen Waldes ist gesund. Ein Fünftel, also das ist schon sehr, sehr erschreckend. An manchen Orten kann man es sehr, sehr deutlich sehen. Hier sind die Fichten noch ziemlich okay. Ich war jetzt gerade in den Dolomiten vor 2-3 Wochen. Da waren ganze Gebiete waren braune Fichten. Ich habe in den Gesprächen, haben mir auch schon Teilnehmerinnen gesagt, dass ganze Landstriche braun sind. Das ist, wo das Fichtensterben mit dem Borkenkäfer eben durch die Trockenheit so stark voranschreitet. Also es ist erschreckend. Und dann wird natürlich, dann kommt der Aktionismus. Ja. Dann wird reingefahren mit den Harvestern und werden die Fichten, dann wird Kahlschlag gemacht und die Fichten werden geerntet, was noch zu ernten ist. Und gleichzeitig wird natürlich mit den Harvestern, das ist furchtbar, da wird der Boden dermaßen verdichtet, dass gar kein neuer Wald mehr nachwachsen kann. Ja. Also ein Versuch, heute jetzt alles, die ganzen borkenkäferbefallenen Fichten rausnehmen, also diese Art von Aktionismus. Im Bayerischen Wald wurde vor über 50 Jahren ein Projekt gestaltet, dass man mal den Mut hatte, den Wald sich selber zu überlassen. Und es ist erstaunlich, dass der Wald, der regeneriert von ganz alleine, wenn sich der Mensch mal raushält, wenn er mal nicht eingreift, wenn er vielleicht mal ein bisschen gelassener sein kann. Und der regeneriert total. Der Wald, der Und in Bereichen, wo der Mut nicht da war, wo dann die Bauern und die Förster gesagt haben, das können wir nicht machen, wir können den Wald nicht über sich selber überlassen, das geht nicht, also das vernichtet uns ja alles. Wir sind davon abhängig, das ist unser Nutzwald, wir sind davon abhängig, unsere Existenz ist gefährdet, Arbeitsplätze sind gefährdet, diese Totschlagargumente, die dann immer kommen. Und dann, obwohl sogar damals, also ich habe da mal einen Bericht gesehen, der Edmund Stoiber sich dafür eingesetzt hätte, das zu lassen. Also das hätte ich ihm gar nicht so zutraut. Und trotzdem konnte er sich da in dem Fall nicht durchsetzen. Und dann wurden Teile doch eben abgeerntet. Und dann kann man das so im Bayerischen Wald, kann man das so anschauen, der Teil, der in Ruhe gelassen wurde und der Teil, der, wo man eben mit dem Harvester rein ist. Ja. Der eine Wald, er blüht wieder und der andere, der hat ganz ein mickriges Dasein. Ja. Ja, nur so ein Beispiel, um zu zeigen, dass dieser Aktionismus nicht immer hilfreich ist, dass oft ein bisschen mehr Gelassenheit gut tun würde. Auch bei uns im Leben ist es ja so, wir haben ja auch so die Tendenz, oft und schnell zu reagieren oder zu agieren, oder zu korrigieren, weil es ist ja nie okay genug. Also der Augenblick ist ja nie gut genug. Ich muss ja eingreifen, ich muss ja was unternehmen, sodass der Augenblick besser wird, dass ich den optimiere, sodass er irgendwann so optimal ist, dass ich mich irgendwann einmal darauf einlassen kann. Ich meine, das ist ja so eine Strategie, die vielleicht, wenn man es so ausspricht, ziemlich deutlich wird, dass wir dadurch nicht wirklich glücklich werden können. Das ständig zu optimieren und zu korrigieren, was da ist. Und da gibt es immer irgendwas, was nicht ganz hundertprozentig perfekt ist. Und sein Leben damit zu verbringen, zu optimieren und zu korrigieren und dann am Ende vom Leben, am Sterbebett dann festzustellen, Mensch, jetzt habe ich aber vor lauter Optimieren und Korrigieren habe ich verpasst, da zu sein. Ja, was nicht so selten ist. Ja. Der häufigste Ausspruch ist, wenn ich das gewusst hätte, dass ich so schnell sterben muss, hätte ich ein bisschen weniger gearbeitet. Ja, ist scheinbar einer der häufigsten Aussprüche, der getätigt wird. Ja, also nicht, jetzt, dass wir jetzt alle nicht mehr arbeiten sollen, aber werden wir auch zu dem Thema kommen, wir ja noch herzbasiertes Handeln, herzbasiertes Wirken oder mit dem Herzen handeln. Also eine Lebenssituation mit dem Herzen gestalten, das wird ja noch Thema sein auf dem achtfachen Pfad. Ja, zurück zum Reagieren. Und da möchte ich nochmal kurz zurückkommen, weil es so ein wichtiges Thema ist, unser Umgang mit schwierigen Emotionen. Ich hatte an einer Stelle gesagt, es gibt keine berechtigten negativen Gedanken. Und da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer hinschauen, weil natürlich trotzdem Emotionen da sind und wenn wir jetzt sagen, das darf nicht sein, das soll nicht da sein, dann ist natürlich eine Tendenz da, das wegzudrücken oder zu unterdrücken. Und das ist natürlich eine Herangehensweise, die nicht ganz einfach ist, weil es so miteinander verbunden ist, Gedanken und Emotionen. Letztendlich ist vielleicht auch einmal wichtig zu erkennen, wie entsteht denn eine Emotion? Wir hatten schon kurz darüber gesprochen, wir haben einen Sinneskontakt. Dieser Sinneskontakt macht einen Sinneseindruck in unserem Geist. Ja. Und dieser Eindruck wird von einem angenehmen, neutralen oder unangenehmen Gefühl automatisch verarbeitet. Da können wir machen, was wir wollen, das wird immer so sein. Und dann kommt ein Etikett dazu. Ja. Ja, schöne Blume. Etikett schöne Blume, weil Sena Blume, schöne Blume, möchte ich auch haben, kommt dann als Reaktion, möchte ich auch haben. Wenn ich nach Hause komme, wäre immer sofort ein Rosen, wäre zum Dehner oder zu irgendeinem Geschäft gehen und werden mal Rosenstöcke kaufen. Und ich weiß auch schon, wo ich die hinhaben will und so weiter. Wir gehen in einen Kreislauf rein, der angenehmes Gefühl erzeugt. Und dann gehen wir da rein und weiter wird dieser Kreislauf angekurbelt. Und wenn dieses Denken ist der nächste Sinneskontakt, angenehmes Gefühl, dann weiterdenken, angenehmes Gefühl. Wenn das so ein bisschen Fahrt aufnimmt, dann spricht man von einer Emotion, die da zustande kommt. Und das Gleiche ist natürlich auch beim unangenehmen Gefühl. Wenn ein unangenehmes Gefühl hochkommt und entsprechende Gedanken damit verbunden sind, ja, und dann wird noch auf die negativen Gedanken noch unangenehmere Gefühle hochkommen, noch negativere Gedanken hochkommen. Und dann kann das so ein ganz sich beschleunigender Kreislauf werden, wo dann zum Beispiel zu einer ärgerlichen Emotion sich zusammen formieren kann oder zusammenbrauen kann. Und dann habe ich ja darüber gesprochen, wie wir oft damit umgehen. Jemand ist anders ist schuld oder wie auch immer, die Situation ist schuld. Das Retreat ist zu intensiv oder die Möglichkeiten für die tiefe Meditation sind zu wenig, die Möglichkeiten für die Meditation sind zu viel oder was auch immer. Die Luft ist, man müsste mehr lüften, man müsste mehr die Fenster zumachen, egal. Wir haben von morgens bis abends haben wir viele, viele Möglichkeiten. Und was hier stattfindet, und darum ist es so wichtig, da auch einmal aus diesen Winden da rauszukommen, Lob und Tadel, Anerkennung und Verachtung, und da einmal rauszukommen, da einmal ein bisschen gelassener zu bleiben, einmal ein bisschen innezuhalten und nicht sofort zu reagieren. Ja. Und da haben wir jetzt eine Möglichkeit, und das ist wirklich eine Ausnahme, da haben wir eine Möglichkeit, wo die Gedanken tatsächlich, die negativen Gedanken tatsächlich eine Berechtigung haben. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wenn die Absicht darin besteht, ich möchte Heilarbeit machen, ich möchte durch die Gedanken an meine Verdichtungen drankommen. Wenn wir diese Absicht haben, dann ist es vielleicht auch einmal okay, diese negativen Gedanken zu denken, so lang zu denken, bis ich tatsächlich diese Verdichtung, die ich in mir trage, wofür ich die Verantwortung übernehme, bis ich daran komme. Und was mache ich dann, wenn ich an die Verdichtung rankomme? Zum Beispiel hier, Bauchbereich, kann man gut Ärger spüren. Das ist so wie ein Knödel oder wie manchmal so ein Hitzegefühl auch, das im Bauchbereich da ist, ja, Ärger. Halsbereich, können wir Wut spüren, so ohnmächtige Wut. Ich habe einen dicken Hals, aber ich kann nichts machen, ich bin ohnmächtig, bin dem ausgeliefert, kann nichts machen. Wo immer wir gut wahrnehmen können, ist im Herzbereich. Wenn es eng wird, ist natürlich, ja, kann es sein, dass diese schwierige Emotion da sich auch niedergeschlagen hat oder da zu spüren ist. Und dann, wenn man an dem Punkt ist und Verantwortung für sein Leben übernommen hat, Verantwortung für den spirituellen Weg übernommen hat und sagt, okay, da war ein äußerer Anlasser da, da war ein Trigger da, und dann, Ayakema hat immer gesagt, Lehrbuchseite 1, das ist das A und O vom spirituellen Weg. Don't blame the trigger. Nicht den Trigger dafür verantwortlich machen, dass ich einen Ärger in mir habe. Nicht den Trigger dafür verantwortlich machen, dass ich die Wut in mir habe. Nicht den Trigger für all mein Innenleben verantwortlich machen, sondern die Selbstverantwortung übernehmen. Und in dem Moment, wo ich die Selbstverantwortung übernehme, habe ich eine Möglichkeit, dass ich Heilarbeit mache. In dem Moment, wo ich jemand anders dafür beschuldige oder jemand anders sozusagen die Verantwortung gebe, bin ich wieder in der Unfreiheit gelandet, bin ich wieder in der Opferhaltung gelandet, bin ich total unfrei und muss darauf warten, bis sich der andere vielleicht so weit verändert, dass ich nicht mehr angetriggert wäre. Darauf zu warten, dass sich die Welt so verändert, dass kein Trigger mehr da ist. Kann man schon mal versuchen. Aber ich verspreche euch das. Es ist nicht möglich. Es ist auch nicht sinnvoll. Also wir begeben uns total in eine Abhängigkeit. Wir sind dadurch ja total unfrei. Es macht doch viel mehr Sinn, sozusagen die Verantwortung für das eigene Innenleben zu übernehmen und nicht darauf zu warten, ob der amerikanische Präsident ein anderer wird. Ja. Oder was auch immer. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, ich weiß. Der Arme, der eh unter allen leiden muss. Der auch noch anerkannt werden will. Ja. Was anders ist ja auch nicht vorhanden. Sehr offensichtlich. Und hier ist eben diese Lücke, wo wir reinkommen können, dass wir sagen, okay, die Gedanken sind da und die haben mich jetzt dahin geführt, dass diese Verdichtung hochgekommen ist, dass ich die spüren kann. Und jetzt haben die Gedanken ihren Zweck erfüllt. Jetzt lasse ich sie los und jetzt kümmere ich mich um die Verdichtung. Und da habe ich heute Nacht eine tiefe Einsicht gehabt. Also, und ich bin so glücklich, dass ich das mit euch heute teilen kann. Ja. Heute Nacht ist mal wieder mal alles ist zusammengekommen, was wir hier machen. Ja. Ich habe mir gedacht, ja, aus dieser Verdichtung, da kann ich ja Figur formen. Dukkha. Dieser Verdichtung eine Form geben. Ja. So vielleicht auch intuitiv, was möchte da für Form entstehen? Oder vielleicht habe ich eine Idee, vielleicht hat dieser innere Dämon irgendeinen Ausdruck auch. Also so dieses Ding, ich habe dann so gedacht, ja, so das Kneten, allein dieses Kneten lässt uns ja schon aussteigen aus den Gedanken. Jetzt knete ich das, die Verdichtung knete ich und forme das und so weiter. Und dann eben diese Möglichkeit zu haben, die wir heute Nachmittag noch mal mehr zugänglich machen werden, einen Ort zu haben, wo ich diese Figur dann hinstellen kann. Und auch wenn wir nicht hier in der Metta Vihara sind, sondern vielleicht zu Hause sind, können wir uns vielleicht diesen Ort einprägen und wir werden ja heute Nachmittag diese Feier machen und dieses Ritual machen. Dadurch wird das vielleicht auch so ein Ort werden, den wir im Herzen spüren können. Und dann können wir auch so diese Figur oder diese Form oder diese Verdichtung, es kann ja auch eine Verdichtung sein, war ja auch jemand dabei gestern, der gesagt hat, der hat versucht zu formen und wieder formen und ist nichts geworden. Und dann ist einfach halt zum Schluss nur der Lehmballen übrig geblieben. Ist auch total okay. Und dann den Lehmballen überreichen. Also ich fand das total schön. Also so eine zusätzliche Möglichkeit zu haben, es so zu gestalten. Also so mit Dukkha, mit schwierigen Emotionen umzugehen. Also, versucht es ruhig einmal, ob es gelingt und gebt mir durchaus auch Bescheid. Ich bin total interessiert daran, ob das nur bei mir funktioniert oder ob das vielleicht auch bei euch funktioniert. Oder vielleicht habt ihr zu Hause einen Ort, wo ihr das euch vorstellen könnt. Oder ihr habt vielleicht einen Tag Zeit und könnt tatsächlich mit Lehm arbeiten und diese schwierige Emotion zum Ausdruck bringen und unter Fichte im Wald stellen oder was auch immer. Also seid da auch ruhig kreativ. Also ganz eine schöne Möglichkeit nochmal mit etwas mehr Gelassenheit und mit der Kunst des Nichtreagierens an die Dinge ranzukommen. Ja, Upekka ist ein, gerade das spricht mich ja am Buddha auch so an, dass er, manchmal wird er auch so ausgedrückt hier, auch mit einem leichten Lächeln, der Buddha hier, die Buddha-Figur, der auch die Mundwinkel so leicht nach oben und er sitzt ganz einfach so da und ja. Voller Weisheit. Upekka, die Gelassenheit hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Weisheit auch zu tun. Also wir können uns ruhig auch Dinge auch immer wieder bewusst machen, die wir hier im Kurs auch hören und lernen. Zum Beispiel, alles ist vergänglich. Warum mache ich mir dann das Leben so schwer? Oder warum mache ich da so einen großen Aufwand um gewisse Dinge? Es ist doch eh alles vergänglich. Kann uns vielleicht auch so von der Weisheit her unterstützen, mehr loszulassen, mehr in dieses annehmende Sein, in diese annehmende Gelassenheit zu kommen. Oder in dieses Einlassen und Seinlassen. Einlassen und Seinlassen, das finde gerade dieses Seinlassen, das ist voller Vertrauen, dem Leben wieder sozusagen das Steuer zurückgeben, dem Leben selber wieder voller Vertrauen sich anvertrauen, mit dem Leben mitfließen und nicht immer zu denken, mein Wille geschehe, ich muss machen, ich muss die Sache in Ordnung bringen. Natürlich, manchmal müssen wir Dinge auch in Ordnung bringen, das ist schon auch okay. Aber oft werden wir gut beraten, ein bisschen gelassener zu sein. Vielleicht, jetzt kommt gerade noch so hoch als Ergänzung zu dieser inneren Arbeit, wo ich gesagt habe, mit der schwierigen Emotion, eben mit dem Lehm, inneren Lehm zu arbeiten. Und wenn man diese innere Arbeit gemacht hat, dann ist es schon auch, gibt es schon auch die Möglichkeit, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der zum Beispiel immer wieder auf unsere Knöpfe drückt. Also wir müssen jetzt nicht so, ja, ich darf jetzt gar nichts mehr sagen und ich muss alles auf mich nehmen, ich muss alles in mir selber in Ordnung bringen, sondern wenn wir dann diese innere Arbeit gemacht haben und eine gewisse Gelassenheit haben, dann können wir durchaus auch das Gespräch suchen. Ja. Das wird nächste Woche auch das Thema sein, also rechte Rede, rechter Austausch. Also da auch aber eine rechte Rede zu verfolgen, die darauf ausgerichtet ist, zusammenzukommen, das Gemeinsame zu formieren und nicht darauf ausgerichtet ist, sich zu separieren. Ja. Wieder heilsam oder unheilsam, Verbundenheit oder Separierung. Ja. Also das vielleicht auch noch zur Ergänzung zu diesem Arbeit mit den schwierigen Emotionen. Ja, ich denke, wir können jetzt alle mit Upekka auch arbeiten, mit der annehmenden Gelassenheit arbeiten und unsere Erfahrungen machen und vielleicht auch mit diesem neuen Mittel, mit schwierigen Emotionen, die auch in so einem wunderbaren Umfeld, wie es hier ist, auch hochkommen können, natürlich. Wir können das noch mal ein bisschen nachwirken lassen, was wir jetzt gehört haben.